Was ich ja schon lange mal fragen wollte, wenn du dir das aussuchen müsstest, Temple's Day in Südkorea oder Ho Chi Minh Trail?
Temple's Day. Trotz allem.
Hallo Monique.
Hallo Harry.
So, es ist wieder.
Sommer.
Stimmt, nicht eher wieder, aber es ist vor allem wieder Donnerstag, wollte ich eigentlich sagen. Der 3. Juni 2021 im Podcast.
Sag du mal.
Sag du mal, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Ich traue mich eigentlich diese Woche gar nicht zu fragen, wie die Woche war. Weil die war einfach nur.
Ja, die hakt man einfach ab, ne? Und dann kann man sie irgendwann auch dem Vergessen
Ich glaube, es wird
anheimstellen.
lange dauern, bis wir über diese Woche lachen können.
Schauen wir mal.
Vielleicht auch nie.
Ja.
Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Sommer jetzt da. Lass uns mal nicht über die vergangene Woche sprechen. Der Sommer ist da und es ist heiß. Es hatte heute 28, 29 Grad. Hast du eigentlich von der Sonne und dem warmen Wetter was mitbekommen?
Nicht so sehr viel. Ich musste heute mich ein bisschen um Patienten kümmern und um Raumausstattung für Kindertherapie und solche Dinge.
Was hast du
Aber
denn da ausgestattet?
ja, es gibt neue Räume, wo Kinder in Zukunft therapiert werden sollen und die brauchen dann natürlich einen flauschigen Spielteppich und ein hübsches Bild an der Wand und noch viele andere nette Kleinigkeiten für das Alter ab 6 Monate bis 21.
6 Monate.
Ja.
Was haben die denn für Probleme, dass die da bei dir sind?
Na, das sind in dem Fall viel so Fütter- und Gedeihstörungen oder Schreibabys, sowas.
Das heißt, die wollen nicht essen?
Ja.
Das ist ja Kacke.
Ja, und da heißt das dann noch nicht Anorexie, sondern es ist noch eine Fütter- und Gedeihstörung. Ja, hat auch andere Gründe.
Ich wollte gerade, das ist keine
Nein, nein,
Psychokiste, ne?
nein. Das ist nicht ganz klar.
Ach
Das hat
krass.
aber dann eher eine Psychokiste mit der Bezugsperson vielleicht zu tun. So, also das ist immer eine Beziehungsfrage dann. Genau. Und naja, aber jedenfalls geht es ja erstmal um die Räume und nicht, noch sind keine Patienten da, aber die müssen ja ein bisschen hübsch sein und ansprechend
Aber
und
ich
da
dachte,
kümmere ich mich gerade drum.
ihr habt die Räume ja schon und da sind schon Kinder. Habe ich das falsch verstanden?
Na, ein Raum ist schon da,
Ah, okay.
jetzt gibt es einen zweiten noch dazu und dann gibt es noch einen Wartebereich und alles drei soll jetzt möglichst eine Handschrift haben und nicht völlig unterschiedlich aussehen. Damit, wenn man mit dem einen Kind mal in den anderen Raum ausweichen muss, das Kind nicht sagt so, hä, was ist das denn hier? Sondern dass es einigermaßen ähnlich ist und von der Qualität und der Farbgebung und so ein bisschen ansprechender. Also der Raum, den wir jetzt im Moment haben, der ist schon sehr lieblos. Da hat sich halt einfach keiner drum gekümmert.
Du hast
Und
ja alle drei ausgestattet, hat ja riesig Spaß gemacht. Willst du mal den Lieblingsraum beschreiben, was da so drin ist? Wie muss man sich denn vorstellen?
also das ist unser Beobachtungsraum, der hat tatsächlich wie im
Im Krimi.
Ja, genau. Da gibt es eine Glasscheibe, durch die man dann in den Therapieraum gucken kann. Und da gibt es auch Kameras, die auch aufzeichnen. Da geht es dann darum, dass man Interaktionen eben nachträglich nochmal nachvollziehen kann und dann auch mit Eltern, Bezugspersonen guckt, was läuft schon gut und wo sind so die Stellen, die schwierig werden. Gestik, Mimik, Ausdruck, sowas. Aber der Raum selber, der kriegt auf jeden Fall
Um den ging
einen.
es mir.
Also hinter der Glasscheibe oder vor der Glasscheibe, da gibt es einen großen petrolfarbenen flauschigen Teppich. Der ist dann sozusagen das Meer und dann steht an dem Meer ein Holzhaus mit einem senfgelben Musselindach. Und dann gibt es noch
Was ist
ein,
ein Musselindach?
naja, das ist ein, so ein hauchdünner gelber Stoff.
Ah, der
Der
ist
so
quasi
ganz
auch
leicht,
oben drüber,
genau,
wie so eine Höhle.
der deckt das Haus ab und es ist dann so ein bisschen Höhlengefühl, aber trotzdem noch hell und nicht so dunkel bedrohlich. Dann gibt es natürlich Stofftiere und eine ganze Reihe an so Kleinkindspielzeug. So eine bunte Schnecke, die man hinter sich herziehen kann und wenn die Schnecke dann kullert, dann dreht sich so eine farbige Kugel auf ihrem Rücken und ein paar Musikinstrumente musste ich natürlich auch anschaffen, klar.
Ach.
Mama Maus und Minnie Maus.
Aber warum ist das klar, dass du Musikinstrumente anschaffen musst? Das weiß nicht jeder.
Ja, weil ich bin ja Musiktherapeutin. Genau,
Oh.
tiefenpsychologische. Und
Und was hast du noch mit der Musik
in
zu tun? Da war noch was anderes, glaube ich.
ja, ich spiele manchmal auch ein bisschen. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen.
Dass du Musik studiert hast, müssen wir jetzt nicht vertiefen.
Nein.
Und dass du alte Musik studiert hast und vor allen Dingen mit deinem Hauptfach
Da weiß ich nichts mehr von.
Flöte. Deswegen haben wir 32 Flöten zu Hause.
Ja, nicht mehr. Es sind schon weniger geworden. Ich habe mich ja
Nee.
von ein paar auch getrennt.
Ja, das stimmt. Ich dachte schon, du hast dir da Nori zum
Durchkauen gegeben.
Zum Werfen und Zurückbringen und so.
Ah, das wäre auch mal eine Idee.
Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Apportieren.
Das deutsche Wort apportieren.
Das deutsche Wort apportieren.
Wie heißt es dann auf Latein?
Apotare.
Okay, also, aber zurück zum Raum. Und da gibt es noch ein paar hübsche Bilderbücher und Brettspiele und auch eine etwas schönere Sitzecke, wo dann auch der Jugendliche, der nicht mehr durch das Kinderzelt und Haus krabbeln will, sich dann therapieren lassen kann.
Du hast dich vorhin am Anfang für den Tempelstay entschieden, ne? Krass, also über den reden wir ja heute. Ich hätte jetzt aber trotzdem... Boah, ich glaube, ich hätte den Ho Chi Minh Trail genommen.
Ja, das steht dir ja frei, dass du dich für den Ho Chi Minh Trail entscheidest. Ja, aber ja. Meine Wahl, es waren ja beides nicht die positiven Höhepunkte unserer Reisen. Sie waren aber auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und sind gut in Erinnerung.
Also wir werden ja über beide noch berichten nachher. Dann können wir da mal tiefer drauf einsteigen. Ja. Aber zunächst einmal wollte ich auch noch eine Korrektur nach...
Reichen.
Und zwar habe ich beim letzten Mal verwirrt ein bisschen durch ein Gespräch, was ich noch tagsüber geführt hatte, hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass da eine Unsicherheit irgendwie war, ob jetzt die Syring-Brüder-Jungs tatsächlich aus Berlin sind. Ja klar, also das mit dem Brandenburg, das war die Omi. Die ist aus Brandenburg.
Und auch ihr Eierlikör kommt von
dort. Und genau, und der kommt von dort. Und darüber hatten wir eben gesprochen und davon habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Die Jungs selber kommen aus Berlin-Marzahn. Also es ist schon genau das perfekte Matchup. Berliner, die in Bangkok jetzt hier ihre große, fette Karriere machen, gehören natürlich in den Podcast. Sag du mal. Das wollte ich unbedingt noch nachreichen. Ich glaube, dann habe ich soweit auch nichts vergessen, oder?
Nee, aber ist das nicht eh dann die Kategorie... Hörerpost.
Die Kategorie Hörerpost? Mhm. Mhm. Was wolltest du denn sagen bei der Hörerpost?
Ich weiß, dass wir lustigerweise eine Rückmeldung gekriegt haben zu dem Shopping-Teil.
Ja, genau. Also wir haben ein Lob für unseren Shopping Podcast bekommen. Ja,
ich glaube, eine sehr frühe Folge, wo vor allem die Akustik noch
nicht so doll war.
Ist, da
und es ist unser Schwächster in der Statistik. Deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn der dann gelobt wird, weil ich finde, der hat es auch verdient, gelobt zu werden. Aber er ist in unserer Statistik tatsächlich der am wenigsten Abgehörte. Irgendwie scheint das Thema Shopping, Dropping, jetzt wenn man unseren Podcast aufmacht, nicht das zu sein, was als erstes aktuell irgendwie angezogen wird.
Ist vielleicht auch jetzt zur Zeit immer noch kein großes Thema, wenngleich so allmählich ja die Dinge öffnen.
Ja, das stimmt. Ich habe heute extra brav keine Statistiken vorbereitet, weil du hast ja gesagt, ich soll nicht so viele Statistiken machen. Aber beim nächsten Mal bringe ich wieder mal Statistiken mit. Oh. Was haben wir noch als Hörerpost? Wir haben, dass ich die verfluchte Soundbox weglassen soll, haben wir auch mehr als einmal gekriegt. Deswegen werde ich heute mal die Soundbox komplett mehr oder weniger weglassen, was nicht heißt.
Was heißt denn mehr oder weniger? Das ist ja schon.
Naja, gut, ich lasse ja die Jingles laufen. Die Jingles kommen ja auch aus der Soundbox.
Naja, die sind schon individuell eingespielt. Das ist schon nochmal ein Unterschied zur Soundbox.
Okay. Also bitte. Naja, auf jeden Fall heute. Also Betonung lag auch auf heute. Das heißt nicht, dass ich sie für immer und ewig weglasse.
Ich glaube, das ist der Fehler. Du solltest dich einfach mal klar dagegen entscheiden.
Nein.
Das und würde auch deiner Seele mehr Frieden
Du meinst, wir bringen. Hätten dann mehr Fans?
Ja.
Okay. Und es kam der Hinweis, die Anfrage, dass wir ruhig etwas mehr von den Psychothemen und Psychoteilen liefern sollen. Da hattest du ja zuletzt was angesprochen, wo du ja von einer Patientin ja auch erzählt hattest, die ja immer Männer anzieht, die eher schwierig sind, obwohl sie selber auch stark im Leben ist. Ich sehe an deinem Gesicht an, du hast immer noch keine Ahnung, wo wir gerade sind.
Ja, ich bin
ist ja nur deine Patientin, die davon abhängig ist, ob sie morgen aus dem Fenster springt oder nicht. Aber macht ja nichts, dass du dich nicht an sie erinnerst. Das war diese eine Frau, die wo du meintest, Geschäftspartner, und sie hat immer das Gefühl, dass er sie immer trotzdem ausnutzt und dass sie irgendwie immer an solche Leute gerät. Und offensichtlich hat das den einen oder anderen doch insofern interessiert, dass wir tatsächlich die Rückmeldung bekommen haben, bitte gerne mehr von den Psychothemen. Das können wir vielleicht fürs nächste Mal vielleicht vorbereiten.
Wir können ja da mal so ganz klein einsteigen mit Borderline-Störungen.
Ja, das ist ja gar nicht komplex. Ansonsten haben wir also wirklich mannigfaltig Rückmeldung bekommen zur Brokkoli-Geschichte. Also die ist offensichtlich sehr gut angekommen. Hilft ihm natürlich jetzt nichts mehr, dass er als Gerippe irgendwo da am Ho Chi Minh Trail in der Ecke 30 Meter unter dem eigentlichen asphaltierten Weg da im Dschungel liegt.
Und unter der Grasnarbe im Reisfeld.
Ja, inzwischen wird er nicht mehr oben liegen. Ich glaube, da waren keine Reisfelder.
Nein, also am Ende des Tages, ich glaube, der hat das einfach
sein lassen.
Ja.
Also es kam auch ein Hinweis, der meinte, das ist so gelaufen, oh cool, das ist so gelaufen, wie du vorgeschlagen hast, der ist in der nächsten Imbissbude gelandet, frittiert worden und dann verspeist worden.
Hätte da knusprige Haare gegeben.
Oh ja, stimmt. Das, ich meine, Brokkoli frittiert ist was Feines.
Hm. Ja. Aber jetzt wird es langsam makaber.
Im Grunde ist es ja auch so, wir haben ja die Top Gear-Geschichte vor allen Dingen darauf fokussiert, wie das mit Brokkoli war. Insgesamt kann man sagen, bietet diese Geschichte, wo wir in Vietnam unterwegs waren, also wirklich mannigfaltige Geschichten.
Na, wir waren auch ein paar Wochen unterwegs.
Wir waren 4 Wochen unterwegs, nur auf Achse, zwischendrin einmal mit dem Zug gefahren. Das haben die bei Top Gear aber auch gemacht, deswegen war das okay. Und eigentlich hatten wir das Gefühl, das sollten wir jetzt nur noch so machen. Das war ja dort, als dann die Leute uns ja regelmäßig auch den Sprit geklaut haben.
Mhm. Ärgerlicherweise, mal heimlich und mal nicht heimlich.
Ärgerlicherweise klauen die einen den Sprit halt immer so, dass es aber noch für 3 bis 5 Kilometer reicht. Das ist wahrscheinlich das, was halt noch so halb im Vergaser, halb in den Schläuchen hängt. Das Ärgerliche ist halt, es hat dann meistens dazu gereicht, von unserer Pension Hotel halt gerade so aus der Stadt rauszufahren und nach 3 Kilometern in der Reisfeldpampa halt stehen zu bleiben. Wo natürlich weit und breit dann keine Tankstelle ist. Gut, und Tankstelle dort hieß in erster Linie in Flaschen abgefülltes Benzin. Mhm.
Das sah immer aus wie Urin, ne?
Ja, es hat so diese Farbe, genau. Mhm. Natürlich ist uns das eigentlich nur ein- oder zweimal passiert. Irgendwann habe ich dann schon auch kapiert, okay, bevor ich losfahre, mal kurz den Tank schütteln. Wenn jetzt die Leute
sagen, der geneigte Zuhörer muss auch verstehen, dass bei so einem Gerät wie der Giacomo auch sowas wie eine Tankanzeige
nein, vorhanden ist. Selbstverständlich, ne? So, nicht. Ja. Das Gewicht hilft mir auch nichts, weil natürlich wir beide plus der riesige Rucksack, der noch hinten drauf war, der war das entscheidende Gewicht. Also da kam es auf den, keine Ahnung, 8-Liter-Tank, der da drin war, auch nicht mehr an. Das heißt, es blieb nichts anderes übrig, wie jeden Tag aufmachen, Deckel aufmachen, hin und her schütteln und gucken, ob es plätschert. Das heißt, da wurden wir ordentlich übers Ohr gehauen, so wie wir insgesamt, ja. Und alle über einen Kamm scheren ist natürlich immer schwierig und auch immer falsch. Und selbstverständlich gibt es total liebe, freundliche, ehrliche, supergute Vietnamesen. Unser Vietnamurlaub war aber etwas schwieriger, weil mein Lieblingsbeispiel ist, und das ist quasi nicht gelogen, wir sind in der Zeit, wo wir da unterwegs waren, wahrscheinlich waren wir 24 Mal tanken.
Ja, mindestens.
Und die Vietnamesen haben es ja geschafft, bei 24 Mal tanken mich 25 Mal zu bescheißen. Mhm. Also ich habe ja nicht ein einziges Mal eine Tankstelle ordnungsgemäß abgerechnet bekommen. Das hat 3 Mal gebraucht, bis ich gemerkt habe, nee, stopp mal, das kann jetzt nicht jedes Mal Zufall sein. Es wird ja immer nach oben gerundet, dann wird auch mal gerne einfach unverschämt 3 Nullen drangehängt. Ich wollte gerade
sagen, also mit Auf- und Abrunden war es ja nicht getan.
Das waren die Netten.
Schon eher so, das war im Potenzbereich.
Ja, ja, weil dadurch, dass ja so alles
mal 10 und mal 100
13 Dong. Trilliarden Dong kostet, denken die halt, man merkt das dann nicht, wenn es halt dann mal 13 Trillionen Bild Trillionen Bongs kostet. Also, und für uns sind es halt natürlich auch nur ein paar Cent, ist schon klar. Aber die Leute sollen ja nicht denken, dass man die Touristen einfach so für dumm verkaufen kann. Und meine Lieblingsstelle war natürlich, als dann der eine sogar mich 2 Mal beschissen hat. Der hat mich zuerst beschissen, während ich auf dem Motorrad noch saß und er mir falsch ausgegeben hat. Natürlich habe ich nachgezählt, weil ich es ja wusste, dass es immer beschissen wird. Dann läuft er weg, dreht sich rum. Ich schrei quer über den Platz, ey, 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 ey. Natürlich macht er so, als ob er nicht hört. Dabei gab es hier nur einen halb asiatischen Europäer, der auf komischer Englischsprache quer über die Tankstelle brüllt. Also musste ich absteigen, dir sagen, halt bitte kurz das Motorrad fest mit dem ganzen Gewicht, im Hinterherlaufen und reingehen, die Tür aufmachen, klingelingeling, ich setze mich hin. Und das Allergeilste war, der Typ saß dann schon in seinem klimatisierten 8 Quadratmeter Räumchen, mit der bestehend aus Schreibtisch, Stuhl und irgend so einem Desktop, und er hat quasi an mir so um 90 Grad, naja, vielleicht 45 Grad an mir vorbei, hat er in den Monitor geguckt. Und als ich nur reingelaufen bin und die 2,5 Meter Schritte, der Raum war ja nicht groß, auf diesen Schreibtisch zugelaufen bin, bevor ich überhaupt nur sagen konnte, hat er dann mit der linken Hand, ohne das Gesicht, den Blick vom Monitor wegzunehmen, die Holzschublade aufgezogen und mir ein Bündel Dongs auf die Theke gelegt. Und als ich die nachgezählt habe, so blind wie er sie mir gegeben hat, dann hat's gestimmt. Die hatte er quasi schon genau um die Summe, um die er uns beschissen hat, vorbereitet in der Schublade liegen, weil er mich halt doch irgendwie gehört hat, dass ich gebrüllt habe und gehofft hat, dass ich vielleicht doch nicht hinterherlaufe.
War das sozusagen die Differenz, die er dann an seinem Chef vorbeigezweigt
hat? I don't know. Er hat uns auf jeden Fall beschissen. Kannst du dich auch noch
Fall, da? Ja? Ist uns das ja eigentlich am laufenden Meter passiert, nicht nur an der Tankstelle, sondern auch an den staatlichen offiziellen Museumsticketbüros.
Ja, selbst da, ne? Hat man auch versucht, uns zu bescheißen.
Wo ich ja auch, also ich kann ja nachvollziehen, dass man sozusagen für ausländische Touristen andere Preise aufruft. Das stand ja dann auch.
Das steht jetzt sogar offiziell da. Für sie ist es teurer. Ja, klar, ist auch okay.
Das ist ja wegen der Lebenshaltungskosten und so weiter auch völlig in Ordnung. Aber dass man dann trotzdem irgendwie das Dreifache zahlt von dem Touristenpreis.
Also du meinst Nachbeschiss.
Ja, genau. Und da kann man dann auch diskutieren, aber man kriegt halt dann kein Ticket.
Stimmt, ja. Da war man im kürzeren Hebel. Da kann man
sich überlegen, ob man denn dieses ehemalige zerfallene Schloss oder den Tempel oder so angucken möchte. Nur von außen oder doch einmal durch die Ruine spazieren.
War das nicht eine Zitadelle?
Naja, es waren halt mehrere Sachen.
Ja, ja, aber bei dieser Zitadelle kann ich mich besonders erinnern, weil das eben so hochoffiziell, so ein militäroffizielles Staatsmuseum war. Und selbst die haben einen beschissen, das stimmt, ja. Ich kann mich auch gut daran erinnern, wie doch einer mal versucht hat, unsere Helme zu klauen. Und da sind wir doch losgelaufen und hinter uns haben wir abgestelltes Moped. Dem hat das nicht gepasst. Genau, er wollte ja, dass wir zuerst an dem ersten Baum parken. Da hat er dann, also wirklich einfach nur ein Baum, Leute. An der Straße ein Baum. Stell ich das Moped ab, kommt der Typ dann aus dem Nachbarbauernhof raus und sagt, Parking, ja, Parking. Da sage ich, wie Parking? Ja, hier ist Parkinggebühren. Ich sage, alles klar. Hab das Motorrad angeschmissen, bin zwei Bäume weitergefahren, hab's halt da abgestellt. Und dann haben wir die Helme da abgelegt, sind das losgelaufen.
Das macht man in Asien übrigens.
Ja.
Also ein Helm, der wird nicht in Asien geklaut.
Und nach 15...
Der hängt immer am Lenker.
Genau, weil das lohnt nicht. Also.
Und zwar immer richtig rum, weil sonst regnet es rein. Das habe ich irgendwann auch mal
erfahren. Das hast du irgendwann mal verstanden.
Ja, das der
hast
Monsun aber, kommt geschickt.
Das hast du aber beim ersten Mal in Ayutthaya gelernt.
Ja, das stimmt.
Da hat es ja mal schön Runden, in die Schüssel reingeregnet.
Ich habe nur ein paar Runden gebraucht, bis ich dann trockenen Hauptes und so. Ja.
Und auf jeden Fall haben wir dann drei oder zwei Bäume weitergeparkt, wir laufen los und dann denke ich mir so nach 15 Metern, jetzt drehst du dich mal rum und dann, das war wirklich wie so ein Zeichentrickfilm, hat man gesehen, wie er so sneakend quasi die zwei Helme in der Hand hat und so einen halben, dreiviertel Meter vom Motorrad entfernt plötzlich stehen bleibt.
Wie der rosa rote Panther.
Genau, weil unsere Blicke sich begegnen, wie er halt die Helme in der Hand hat. Ne? Und dann sage ich so, ey, weg, ne? Und dann guckt er mich so an und ich denke mir so, hä, fuck? Und hab dann die Kamera in die Hand genommen und hab dann ihm angedroht, ich mache jetzt Fotos. Und dann ist er wieder sneaky die dreiviertel Meter zurück zum Moped, hat sie hingestellt und hat dann fluchend den dritten Baum Parkinglot verlassen.
Ja, und dann sind wir in den Bergtempel geklettert und dachten, wenn wir zurückkommen, ist wieder das Benzin geklaut. Ja,
war aber dann glaube ich nicht. Also da habe ich jetzt keine schlechte Erinnerung
daran. Nee, das hätten wir uns gemerkt.
Ja. Und war das nicht auch da, wo wir bei den warum soll ich denn die Hände benutzen? Ich habe doch auch Füßeruderer-Verein waren. Männer, die mit den Füßen, nicht nur Männer und Frauen, die mit den Füßen rudern.
Also das war beeindruckend. Das war wirklich
die Gute, cool. Das konnten?
Ja.
Ja.
Also ja, ich kenne ja Mund- und Fußmaler, aber Fußruderer hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Ja, und das war tatsächlich lustig.
Wir hatten auch einen sehr netten Rader.
Genau, der ist dann zu seinem Kumpel in eine
Höhle gefahren. Da wurde ich ja gezwungen, dort dann den Tee zu trinken. Ne?
Genau, der Tee war fürchterlich, aber ich glaube, die haben vor allem irgendwelche Drogen geraucht.
Die Pause war länger, als uns lieb war, das kann man sagen.
Vielleicht muss man das auch, wenn man dann Fußrudern will. Und dann sind wir dann ein bisschen über den See geschippert und dann wieder zurück.
Das war die trockene Halong Bay, ne?
Ja,
nicht, genau. nicht die nasse, sondern die trockene, die eigentlich schöner ist. Also die meisten Touristen gehen ja in die nasse Halong Bay. Jetzt muss ich gleich niesen, Leute, also nicht wundern. So, ich habe versucht, mein Mikro auszumachen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat.
Es war die ganze Zeit aus, jetzt ist es an.
Das wäre blöd, aber ich habe das hier gesehen. ich sehe auf dem Computer die Stelle, wo ich genießt habe. Das ist ein explodierendes Kurvenmuster. Die trockene Halong Bay wäre jetzt für mich sogar eher die Empfehlung als die feuchte, wenn man sich das angucken kann. Aber die meisten gehen, weil die halt klassischer ist zur nassen quasi an der Küste.
Und dann zu den Fußruderern, das lohnt sich auch.
In der trockenen, ja, man macht es quasi ja nicht anders, als dass man da hingeht.
Es war aber übrigens ansonsten schon sehr nass, muss ich mal sagen.
Ja, es hat ordentlich auch geregnet, ne? Das stimmt, ja. So wie auch tatsächlich in Vietnam ja, wenn man da im Hotel übernachtet und sein Moped abstellt, die werden wirklich alle weggesperrt über Nacht. Also da scheint man schon Angst zu haben, dass das wegkommt.
Also alles wird eingepackt. Also wir sind durch die Straßen gelaufen, man hat dann so, ich weiß nicht, so um 18, 19 Uhr fangen die an, alles ins Haus zu räumen.
Ja, das ist ein bisschen anders zu Thailand, ne?
Genau, also das Fahrrad, das Moped, der Pantoffel, Hund, Katze, Maus, alles, alles nach drinnen. Und dann haben wir auch mal ein bisschen da nachgehakt, auch bei Einheimischen, und haben als Erklärung bekommen, dass das wohl noch so ein Redikt auch...
aus dem Sozialismus oder Kommunismus?
Genau, ja, und auch aus den aus der Spaltung des Landes
Nord-Süd-Konflikt. Ah, stimmt, das war es mehr. Ja.
Weil da so viel Misstrauen und Spionage war, dass keiner dem anderen über den Weg traut.
Dieser Bürgerkrieg dann, ne?
Und dann einfach
fürchterlich. Also,
nichts nied- und nagelfest ist und dann einfach alles weggepackt werden muss. Und das war ein bisschen befremdlich.
Das, weil das war für uns komisch, ja.
Das kannten wir bis dahin aus allen anderen asiatischen Ländern. Das heißt, so Kambodscha, Laos, Thailand, Myanmar und so weiter, war das nicht so.
Ja.
Das war schon sehr besonders.
Mhm. Und die letzte Geschichte, die ich noch hätte, aber die ist so negativ, ich weiß nicht, ob wir die erzählen sollen, als wir dann uns doch ganz zum Schluss haben mal überreden lassen, uns von einem Rikscha-Fahrer, wo wir natürlich wissen, Rikscha-Fahrer fahren ist eigentlich ein bisschen Selbstmord.
Ah, die Story, nee.
Wo wir dann doch mal mit einem Rikscha-Fahrer gefahren sind, weil wir irgendwie keinen Bock mehr hatten von diesem, es war ganz zum Schluss, da hatten wir die knapp 2000 Kilometer Motorrad ja schon im Hintern.
Überlebt, ja.
Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt lassen wir uns mal durch die Stadt fahren mit einem Rikscha-Fahrer, dann soll der das machen. Und wir haben das natürlich super safe alles gemacht, was die Karte angeht, die Bezahlung angeht. Es war super, super safe und natürlich hat er trotzdem versucht, uns zu verarschen. Und hat er dann wirklich uns angebrüllt und versucht, uns festzuhalten und dass er jetzt gefälligst noch mehr zu bekommen hat, weil er eine Kurve gemacht hat, die ja nicht vereinbart gewesen wäre. Ja, gut, dann hat er es aber halt gemacht, die nicht vereinbart war. Und dachte aber dann, dass wir aus der Falle nicht rauskommen, weil wir dann in ein Hotel gelaufen sind, in den Außenbereich.
Auf die Terrasse.
Auf die Terrasse. Und der hatte echt Nerven. Der hat sich vor die Terrasse gestellt, an den Eingang und hat rumgebrüllt, bis dann die Pagen gesagt haben, er darf halt hier nicht rein, Hausfriedensbruch. Dann ist er aber ja wirklich 25 Meter von uns entfernt am Eingang des Gartenzauns eines Vier-Sterne-Hotels stehen geblieben und hat auf Vietnamesisch ganz böse Sachen wahrscheinlich geschrien, bis dann irgendwann die Hotelchefin zu uns kam. Dir war das ja tot peinlich, mir war es unangenehm.
Super unangenehm.
Du warst super gestresst, ja. Weil am Ende des Tages ging es halt um 5 Euro wahrscheinlich. Aber da war ich halt nach den 4 Wochen so durchgefressen, wurde so oft schon verarscht, dass ich gesagt habe, nein, mit dem haben wir das so explizit vereinbart, der kriegt die 5 Euro jetzt nicht mehr. Und dann kam die Chefin und dachte ich mir schon, oh ja, jetzt kommt die, okay, dann werde ich mich natürlich flexibel halten als reicher Europäer. Wegen den 5 Euro wird hier ihre ganze Bude zusammengeschrien. Dann erkläre ich ihr das alles. Dann sagt sie, aha, ja, sie redet mal kurz mit dem. Kam dann wieder zurück. Ich dachte mir so, oh Gott, die wird mit sagen, Junge, zahl die scheiß 5 Euro. Aber siehe da, sagt sie doch eindeutig zu mir, ja, ich habe das erkannt, was er so erzählt und ich glaube Ihnen und geben Sie ihm die 5 Euro auf keinen Fall. Das fand ich ja so toll, dass sie gesagt hat, auf keinen Fall die 5 Euro geben. Aber das Problem war, der war locker 20 Minuten immer noch da, immer noch am Brüllen war und irgendwann hat er natürlich weniger gebrüllt, aber stand halt immer noch da und hat halt alle paar Minuten geflucht, rumgespuckt und geraucht. Aber das ganz, ganz große Geheimnis, was er halt nicht wusste, warum das für uns keine Mausefalle war, weil er dachte ja, hier kommen wir ja nicht mehr raus, war die, dass unser Hotel, was etwas weiter entfernt an einem See war, genau an diesem Hotel den Shuttlebus schickt.
Deshalb waren wir, hatten wir auch gedacht, wir fahren jetzt mit der Rikscha, nachdem wir so viel gelaufen sind. Dann
zum Shuttlebus. Und dann kam der Shuttlebus, so ein riesig großer Reisebus, hat den dann die Rikscha halt ein bisschen weggehupt und dann dachte er sich, na gut, ich kann ja zur Seite gehen, kommt halt ein Bus. Aber dann, als quasi dann der Bus das 2,50 Meter breite Gartentürchen verrammelt hatte für die Touristen, ja, konnten wir natürlich einfach, wir mal sneaky peeky reinschleichen und haben ihn dann aus dem Bus, ich will nicht sagen provozieren, zugewunken, keine Ahnung, ich glaube, da waren wir echt nicht mehr so drauf. Nee. Das will ich auch tatsächlich nicht sagen, in der Geschichte wird sich das jetzt irgendwie anbieten, aber ich glaube, so war es nicht, wir waren auch einfach froh,
heimzukommen.
Es ist vorbei, ja, also das war wirklich nochmal der Höhepunkt, genau. Ich glaube aber, dass du eigentlich die Geschichte von der Pseudo-Harley erzählen wolltest.
Ja, weil Motorradgeschichten haben sich da ja ein bisschen hingezogen. Wir hatten ja dann erfolgreich an Brokkoli den Giacomo schon veräußert.
Und ich glaube, wir hatten beim letzten Mal gesagt, es war ein Tag, bevor wir abgeflogen sind. Das stimmt eben nicht. Wir hatten noch zwei Tage.
Wir hatten noch zwei, drei Tage. Ja, genau. Und du hattest ja dann mit mit der Gemüsewaschschüssel hattest du den Giacomo ja noch schnell abgeholt.
Habe ich mir in der Imbissbude schnell so eine Wasser und einen Topf ausgeliehen.
Wasser und Lappen, ja. Und dann hast du den Giacomo ja noch geputzt. Auf jeden Fall hatten wir den erfolgreich dann verkauft an Brokkoli und dann wollten wir aber noch eine Tagestour machen, weil es gab nicht so viel zu tun in der Ecke und wir hatten ja vieles schon gesehen.
Und dann hatten wir die Idee, wieder aufs Motorrad zu steigen.
Jetzt wenigstens noch einen Tag ein Motorrad mieten, weil wir haben ja noch nicht, wir sind ja noch nicht genug Motorrad gefahren. Also losgezogen und dann zum nächsten Betrüger an der Ecke und haben dann eben dieses und jenes Motorrad ausprobiert und dann
hatten wir
keine Bremsen.
Ja, und genau. Ich wollte natürlich was Ordentliches, wenn wir eine Tagestour machen, dass wir flott vorwärts kommen.
Ja,
und dann haben wir eine größere Maschine.
In die Berge rauf
und so. Genau, und dann habe ich eine Probefahrt gemacht und ich bin kreidebleich nach der einen Runde zurück und sage, also mit der Kiste fahre ich auf keinen Fall, weil da sterben wir.
Das
ist wie
Brokkoli.
Die Kisten waren, also Bremskraft und sowas, das war eine Katastrophe. Dann haben wir gesagt, nein, sorry, machen wir nicht.
Dann hat er in bewährter Manier dann irgendeinen Cousin, großen Onkel oder hau mich tot raus aus dem Hut gezaubert und hat gesagt, ja, er telefoniert jetzt mal. Und hat dann tatsächlich über die vielen Ecken, die er da aktiviert hat, noch was organisiert.
Was halt eine ordentliche, das war eine Honda, eine 250er, ist jetzt für deutsche Verhältnisse nichts Großes, aber funktioniert.
Sensationelles
Leucht, aber für Vietnam top.
In der Umgebung, ja.
Ja, war top, war super, neu, keine Kratzer. Hast du nicht, das fühlte sich gut an, das Teil.
Also der wollte das Geschäft machen und dann haben wir auch einen guten Preis ausgehandelt, also einen für ihn guten Preis und weil es war klar, okay, das ist auch ein, das fällt ihm jetzt schwer und der andere vertraut ihm und hoffentlich geht auch nichts schief.
Und er hat gesagt, und wir dürfen eines nicht machen, nämlich zum Wolkenpass fahren.
Ah, ja genau.
So, und dann habe ich zu ihm gesagt, stopp, wenn wir nicht zum Wolkenpass fahren dürfen, weil das ist halt eine weite Strecke und es ist auch so ein bisschen kurvige Strecke und dann hat er ja Angst, der wollte halt, dass wir mit dem Ding zum See fahren, in der Stadt rumbumsen. Ne? Ja. Dann sage ich, nee, Wolkenpass, aber da bist du halt 8 Stunden unterwegs, Kilometer. Ich sage, ja, ich zahle dir für die Kilometer auch mehr, aber wenn wir nicht zum Wolkenpass fahren dürfen und anlügen will ich dich nicht, dann platzt das Geschäft halt auch. Ja, okay, Wolkenpass, aber aufpassen. Und dann haben wir gesagt, okay,
wir
nehmen das Ding jetzt für 2 Tage und wir passen natürlich auf das Motorrad auf. Und dann sind wir losgefahren. Dann hat es aber über Nacht geregnet und dann war alles matschig. Und auf dem Weg zum Wolkenpass war dann natürlich wieder mal nicht eingezeichnet, dass dazwischendrin für 8 oder 10 Kilometer kein Teer mehr war, sondern Morast. Erde und Matsch.
Schlaglöcher so groß, dass ein Pony drin war.
Und wir hatten keine Enduro gemietet, sondern eine Honda Pseudo-Harley-artige Maschine mit slickartigen Reifen in Weinrot, genau, das ist ein Braunton. Und wir fahren mit dem Ding mit ständig durchdrehenden Reifen und nach links und nach rechts kurvigen Moped fahren wir da den Weg entlang. Und dann kam ab und zu auch Gegenverkehr. Und man muss jetzt dazu sagen, wir sind 1900 Kilometer von Saigon, quer durch Vietnam, über den Ho Chi Minh Trail bis nach Hanoi, nicht gestürzt, obwohl uns LKWs weggedrängt haben. Wir haben nachweislich 2 LKW-Knieberührungen gehabt, die uns abgedrängt haben. Wir sind in die Pamperei ausgewichen. Wir sind nicht gestürzt. Dann sind wir mit diesem ganz tollen Gerät da am Wolkenpass. Und vor uns kommt eine wahnsinnig nette, liebe, ich weiß noch ganz genau, wie sie geguckt hat, eine Frau auf uns zu. Und dazu muss man jetzt sagen, in Vietnam herrscht ja Linksverkehr. Oder Rechtsverkehr? Nee, ich glaube, es herrscht dort Linksverkehr, andersrum. Oder doch? Ist ja egal. Worauf ich hinaus will, angenommen, sagen wir, es herrscht rechts. Nee, es herrscht ganz normal Rechtsverkehr, genau, Rechtsverkehr. Und dann fährt die auf uns zu und es ist genau das passiert, was immer passiert, wenn sich 2 Menschen angucken. Ich denke mir halt, es ist Rechtsverkehr. Ich weiche nach rechts aus, weil die so auf mich zukam. Sie hatte aber aus irgendwelchen Grund auch immer nach links ausweichen wollen. Das heißt, wir hätten uns beim Ausweichen begegnet. Also was mache ich geistesgegenwärtig? Na gut, dann weiche ich halt nach links aus. Aber was macht sie? Ui, der fährt ja nach links, also für sie gesehen. Dann fahre ich halt doch nach rechts. Am Ende haben wir uns auf jeden Fall getroffen. Und wir sind umgefallen. Ja, und haben das Motorrad. Aber Gott sei Dank haben wir das Motorrad ja nicht auf dem Teer abgeworfen.
Nee, auf unseren Unterschenkeln.
Und auf die Kamera, die mir dann in die Rippen geknallt ist. Und am Ende des Tages war es dann so, dass dann tatsächlich das Motorrad umgefallen ist. Der linke Blinker war verbogen. Nicht gebrochen, Gott sei Dank, nur verbogen. Und es sah halt aus wie einmal durch den Dreck gezogen.
Ja, das mein war lieber so, Scholli. Lehm passte.
Ja.
Und, also wir auch übrigens, wir waren auch paniert.
Die Frau war auch nett und hat sich, alle haben sich entschuldigt und niemand traf da die Schuld. Ist schon okay, wir sind weitergefahren. Dann habe ich dann irgendwie unterwegs halt den Blinker wieder so zurechtgebogen, dass er nicht abbricht, aber irgendwie wieder halt auf nicht nach 7:30 aussieht. Aber dachten sie, haben wir noch Zeit. Können wir ja alles morgen noch machen. Wir geben die Kiste ja nicht heute.
Genau. Da mussten wir aber ja
wir auf mussten aber durch die Stadt
durch
fahren.
Die Stadt durch.
Und wir stehen an der Ampel und wer steht plötzlich links neben uns? Der Vermieter. Auf seine Motoren, dem fallen wirklich die Augen aus dem Kopf, weil er das Moped sieht. Schon Gott sei Dank mit zurechtgebogenem Blinker. Mhm. Aber natürlich sah das Ding aus wie einmal durch den Ho Chi Minh-Dschungel.
Was ja auch der Wahrheit entsprach.
Heiliger Stoß. Ah, Moped!
My bike!
Bike, 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 dirty, dirty! Ich sage, ja, ja, morgen cleaning, cleaning. Gut, gut. Tja, haben wir ja auch gemacht am nächsten Tag.
Genau. Also der hat aber erstmal Blut und Wasser geschwitzt. Ja. Also dass der in Ohnmacht gefallen ist, als
der
er
hatte natürlich Sorge, der arme Kerl. Ja. Klar, kann ich ja verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite, er wollte das Geschäft ums Verrecken machen. Und er
hatte
ein...
unsere Pässe, also ist doch auch klar, dass wir auch eine Lösung brauchen.
Er hat ja auch ein Moped zurückbekommen, was einwandfrei wieder funktioniert hat. Es hat halt nur echt übel ausgesehen. Aber es waren ja keine Schäden. Bis auf den linken Blinker, der halt
verbogen war. Das war dann das zweite Mal, dass wir ganz... Detail verliebt an ein Motorrad.
In Vietnam ein Motorrad. Ah, haben. War das nicht sogar so, dass dann...
Und dann haben wir nämlich die Gärtner uns nämlich noch geangelt. Und
die haben uns das sogar abgespritzt. Ja, nee, die haben es uns abgespritzt.
Und den Rest haben wir dann noch selber gemacht, ja. Mhm.
Genau, weil wir gesehen haben, dass das Hotel so cool war, wenn man das Fahrrad oder das Moped vor seine Bungalow-Hütte hingestellt hat, haben die das morgens abgespritzt, dass es sauber ist. Weil eben alle natürlich zum Wolkenpass fahren und die Kisten dann halt danach so aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Stimmt, und dann war der grobe Dreck schon weg und dann musste ich nur noch Feintuning machen.
Jo. Genau, und dann sah es auch wieder gut aus, alles hat funktioniert. Jo. Und
er hat uns auch die Pässe wieder zurückgegeben.
Genau, Schweißperlen auf der Stirn.
Sehr gut. Okay, ich glaube, damit können wir mal fürs Erste unsere Top Gear, wir können das auch, was die können, schon lange können, Vietnam-Story. In Berlin haben wir jetzt die Tage festgestellt, als wir mit der Nori unterwegs waren, die Spree ist relativ leer.
Ja, also die Spree selber nicht, da ist tatsächlich wieder mehr los auf dem Wasser, die Boote fangen an zu fahren und auch die Ausflugsboote sind wieder gestartet und schippern vorbei, aber die Wege entlang, wo man spazieren geht und wo es jetzt während des letzten Jahres einfach
immer
wahnsinnig voll war, weil entweder alle spazieren gehen, Picknick machen oder aus dem Kofferraum heraus ihre Shisha-Bars eröffnen. Das hat deutlich nachgelassen, ja.
Ja, also es ist vor allen Dingen so viel angenehmer, jetzt mit dem Hund da durchzulaufen, weil es nicht mehr so ein Spießrutenlauf ist, dass man ja quasi immer dann zwischen den Leuten...
Und guck mal, und wie süß und...
Ja, das ist halt immer das Übel, dass die einmal einfach... Also, liebe Leute, wenn ihr Hunde liebt, ist ja in Ordnung, aber das ist halt einfach super unangenehm, wenn man mit einem Hund unterwegs ist und irgendwie jeder Zweite alle 5 Meter dann auf sich aufmerksam macht, damit man denkt, dass der Hund findet mich bestimmt super geil, wenn ich so Geräusche und quietschende Geräusche mache. Ja, aber für einen selber ist das halt einfach ein Spießrutenlauf, weil quasi alle 3 Meter, dein Hund ist ja super gut erzogen, der lässt sich in aller Regel nicht ablenken, aber es ist ja schon eine Konzentrationssache, weil in dem Augenblick, wo sie hinspringt, gibt es eine Menge Leute, die würden auch erschrecken, weil die Nori ist ja keine sanfte dahingleitende, sondern die hopst sie ja dann an wie ein Känguru.
In der Tat, ja. Und die meisten vergessen, dass sie halt dann Nummer 65 sind in den letzten 2 Stunden und nicht der Erste, der auf die Idee kommt.
Ja. Und ich gebe auch zu, wenn ich da mal gereizt bin, sage ich auch mal ganz gerne, die Leute schaue ich an, lächle an und sage, kaufen Sie sich einfach bitte selber einen Hund. Dann ist das Problem ganz schnell erledigt und Sie können ihn die ganze Zeit streicheln und machen.
Ja.
Aber das fand ich sehr angenehm.
Beißt der?
Ja.
Ja, das ist auch gut.
Ach so, beißt der. Ja, da ist ja meine Standardantwort immer, bis jetzt noch nicht. Mhm. Und das ist ja auch einfach schlichtweg die Wahrheit. Du kannst ja nicht sagen, nee. Mhm. Wissen wir, der Hund hat schon gebissen, aber halt irgendwo rein.
Bisher immer nur das Fressen. Ja.
Genau, und bisher hat er noch nicht gebissen, aber vielleicht sind sie der Erste. Wir wissen es nicht. Genau, und das wollte ich eigentlich sagen. Also man merkt wirklich ganz krass, wie die Außengastronomie auf ist.
Ja, also erstens, weil es da leer ist und weil auch jetzt die Straßen wieder voll sind. Ne? Also wenn man hier jetzt durch Friedrichshain läuft und durch den Boxhagener Kiez oder auch drüben in Neukölln auf der anderen Seite und so, das ist da ist viel los. Oder da, wo ich jetzt im Moabit tagsüber bin, auch ganz viel. Ja.
Mhm. Und
es fühlt sich echt auch wieder angenehm normal an, einfach Leute draußen sitzen zu sehen. Gar nicht, dass man jetzt unbedingt selber sofort sich unter alles mischen will, aber einfach dieses...
Also interessant finde ich ja, wir waren jetzt ja dreimal in der Außengastro und es waren alle drei eigentlich Soul Food Restaurants. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das letzte Woche schon erzählt, nicht, dass ich das gleiche jetzt nochmal erzähle.
Ja, ich glaube, wir haben schon mal erzählt.
Haben wir schon erzählt, dass es dann doch irgendwie dann offensichtlich ist, dass man sich die Soul Food Sachen aussucht. Ne? Ja, in der letzten Woche, weil die war ja so beschissen, waren wir nicht essen.
Nee. Naja, und jetzt haben sich auch die aller super obervorsichtigsten Freunde von uns gemeldet, ne? Dass wir jetzt mal wieder zusammen in die Außengastro essen gehen können.
Ja, wobei die auch schon in der Außengastro waren.
Ja, ja, aber die haben wir jetzt wirklich 14 Monate lang nicht gesehen.
Ansonsten ist es so, dass wir ja letzte Woche ja auch über den thailändischen Kollegen gesprochen haben, der ja so gerne auch deutsche Schlager singt und einen lustigen Instagram-Account hat. Der hat offensichtlich mitbekommen, dass wir auch über ihn gequatscht haben. Auf jeden Fall hat er uns angesprochen, was ich sehr schön fand, sehr fröhlich fand. Und jetzt kam auch raus, ich habe schon mit ihm gequatscht. Wir wollen uns vielleicht übrigens morgen mal zu einem Videocall oder so mal treffen.
Ah, ja.
Der lebt in Bangkok und ist ein Berliner Junge. Also er ist in Berlin anscheinend aufgewachsen, der spricht deswegen eben auch so, was ich ja meinte, das klingt so native deutsch, was er da spricht und wohnt jetzt in Berlin mit Familie, wenn ich das richtig verstanden habe, hat auch Kinder.
Nee, in Bangkok.
In Bangkok, genau, hat in Berlin gelebt. Mehr wissen wir noch nicht, aber das kriegen wir vielleicht raus und auf deinen Hinweis, dass du doch gesagt hast, na, wir könnten uns ja Marmorstein und Eisen bricht, ans Wünschen hat er schon gesagt, er fängt schon mal an zu üben.
Ui. Okay.
Also vielleicht haben wir demnächst hier mal eine
Schlagerparty-Vorstellung,
genau. Wir können ihn ja mal fragen, ob er vielleicht mit reinkommen möchte, dass wir mal kurz dazuschalten. Weil, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, weil vielleicht will er es ja auch gar nicht nämlich erzählen. Deswegen, er hat nämlich wohl in irgendeiner Form, ich weiß nicht ganz genau, mit einer Sendung zu tun gehabt, die in Deutschland ausgestrahlt wurde, die wiederum in Thailand aufgezeichnet wurde. Aber vielleicht mag er ja darüber dann auch mal quatschen, können wir ihn mal fragen. Klingt auf jeden Fall spannend und klingt auf jeden Fall so, dass es zu unserem Podcast Sag du mal einfach super gut passt.
Mhm.
Ja? Ich gebe zu, ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen, deswegen lasse ich es an der Stelle, aber erstens würde er mir sagen, wie ich es genau aussprechen soll und zweitens...
Wir schreiben es dann einfach in die Short Notes.
Er weiß ja, dass er gemeint ist. liebe Grüße nach Bangkok. Insgesamt ist es auch so, dass wir einen neuen Hörer haben, übrigens aus Wales. Großbritannien taucht jetzt in unserer Statistik auf. Jetzt rede ich ja doch über Statistiken. Ein Waliser.
Hintenrum hast du es jetzt reingeschmuggelt.
Ein Waliser ist irgendwie dabei und insgesamt sind auch die Statistiken für Thailand auch gestiegen. Das finde ich ja sehr schön, dass da immer mehr gehört wird. In Deutschland übrigens ist tatsächlich Berlin führend, wollte ich mal so nebenbei sagen. Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, dass die meisten dann doch aus Berlin sind, die uns zuhören. Denn wenn wir sagen, wir sind ein Podcast von aus mit Berlin und...
Von aus mit für durch...
Haben wir eigentlich schon verraten, dass wir ganz, ganz scharf dran sind, jetzt auch einen exquisiten und sehr, sehr lustigen, freundlich, fröhlichen Spitzenkoch aus Berlin in den Podcast zu bekommen?
Nein, haben wir noch nicht erzählt.
Mit auch noch keinen Namen nennen.
Nee, das kam jetzt, glaube ich, erst diese Woche.
Diese Tage, genau.
Der Kontakt,
also es klingt eigentlich so, als ob er interessiert wäre und möchte, deswegen möchte ich aber den Namen noch nicht nennen, weil noch ist es nicht offiziell.
Aber auf jeden Fall werden wir wieder für die liebe Anne fragen, ob er dann auch, und der werden es auch überprüfen,
ob er was mit dem Thermomix zu tun hatte. Ob er
einen Thermomix zu Hause stehen
hat. Ja, das müssen wir unbedingt auf die Frageliste der Syring-Brüder stellen. Genau, und das freuen wir uns auch. Also für alle, die sich auch vor allen Dingen deswegen bei uns reinhören, jawohl, unsere Interviewreihe, die ja für euch noch gar nicht begonnen hat, wenn wir ehrlicherweise sagen, der Gagan kommt ja jetzt am 12. Juni, also bald, die wir da starten, die wird auf jeden Fall konsequent und weiter fortgeführt und haben da jetzt quasi dann schon drei im besten Falle in der Tasche.
Mhm.
So viel eigentlich von der Stelle. Dann ist mir noch auf dem Zettel stehen geblieben, dass du gerne erwähnen wolltest, was denn so mit den Welpen passiert.
Ah, ja, stimmt. Da hatten wir auch die Tage drüber geredet. Eigentlich aus Anlass, der Anlass war, dass jemand aus unserem Umfeld sich jetzt eher ganz zufällig einen Hund geholt hat. Also die ganze Story geht ja so, während Corona sitzen alle zu Hause und langweilen sich und jeder kommt auf die Idee, na, ich könnte ja auch ein bisschen Gesellschaft brauchen, also hole ich mir einen Hund.
Hallo Janik.
So, da waren also jetzt dann hat man schon von den Tierheimen gehört, die waren dann relativ schnell erstens leer, beziehungsweise haben die nochmal sehr viel genauer gucken müssen, wem geben sie denn überhaupt den Hund und ist das denn auch wirklich langfristig eine Lösung?
Also weil, der liebe Freund, der jetzt ja einen jetzt ganz frisch bekommen hat, der hat ja wirklich gesagt, die Tierheime haben zu ihm gesagt, wir sind leer, wir haben eigentlich nichts. Und der hätte ja alles genommen, mehr oder weniger. Ihm ging es ja nicht um einen Welpen.
Ja, der wollte eigentlich eher, der hatte eher die Idee, eben einem erwachsenen Hund, der vielleicht auch eben nicht gut vermittelbar ist, ein Zuhause zu geben. Das war der Gedanke. Und das auch das ist eher schwierig. So. Und ich sehe es in der Nachbarschaft, also erstens springen da einige Welpen rum und jetzt habe ich von einer anderen Nachbarin auch schon gehört, so ja, jetzt in acht Wochen kommt dann der Welpe.
Stimmt, und unsere Nachbarin hat ja auch jetzt einen neuen Hund
ja,
dann,
ja.
Ne?
Also es welpt überall und dieser Bekannte, der eigentlich eins aus dem Tierheim, einen älteren haben wollte, der hat jetzt über eine Tierretterorganisation, über Freunde, haben sie eine Hündin entdeckt.
Kroatien?
Ich glaube Kroatien.
Ja, ich glaube genau.
Also jedenfalls eine Hündin entdeckt, die hatte auch einen frischen Wurf, die lebte auf der Straße und die haben sie dann irgendwie eingesammelt. Und jetzt waren Welpen übrig. Kann man sich gar nicht vorstellen, Welpen übrig. Und also die große Diskussion im Moment ist ja einfach, dass auch viel Schindluder getrieben wird mit Welpenhandel und auch Tiere, die eben nicht gesund sind und so weiter und so fort. Und dann kommt das nächste Problem, dass die Leute dann eigentlich doch überfordert sind. So,
ja. Ja.
Aber ich glaube, dieser Welpe, der wird nicht wieder abgegeben.
Also das kann ich mir bei dem... Also wenn er ihn abgibt, dann aus verdammt guten Gründen. So, also wie integer und wie anständig ist dieser Kerl. Das wird er nur tun, wenn halt es nicht anders geht. Aber da muss ihm der halbe Daumen abfallen, glaube ich, dass das passiert. Also das würde auf wahnsinnig viel Verständnis stoßen, wenn der mal sagt, das geht halt nicht.
Aber also auf jeden Fall, der Welpe ist jetzt da. Der ist dann von Kroatien über Nürnberg dann jetzt in Berlin gelandet.
Und hat uns heute im Büro besucht.
Und den haben wir jetzt heute mal kennengelernt. Klein, schwarz.
Ja, genau.
Genau, klein,
weiß, schwarz. Weiße Stupser,
flauschig.
Kinn, ne?
Ja, genau. Und dann gab es natürlich auch den ersten Hundekontakt mit der Nori, die ja immer ein bisschen ungestüm ist. Da haben wir sie ein bisschen gebremst, aber sie war ganz lieb. Und trotzdem hat die Kleine sie ordentlich angefaucht. Also die hat noch nicht so viel gesehen und die kennt bisher nur ihre Geschwister und die Mama.
Und die denkt, das geht so, ne?
Und die denkt sich, was ist denn das für ein großes, weißes Wuschel.
Stimmt, die Farbe weiß auf vier Beinen kennt sie auch nicht, ne?
Das hat sie noch nicht gesehen und die findet alles noch ganz aufregend.
Ja.
Die Amsel auf der Wiese.
Ja, und, die ist wirklich allem hinterhergerannt, Freunde. Also wir haben ja hier im Büro so einen wunderschönen, recht großen Innenhof, der auch noch voll begrünt ist. Nicht so ein klassischer Berliner Innenhof, der dann halt nur aus so Beton und angepflanzten Kram. Genau, sondern wirklich schön grün und mit Sonne und auch einem Spielplatz. Im Großen und da war natürlich, also selbst irgendwelches Knirschen, irgendein Geraschel, hat sich der ganze Körper umgedreht und in die Richtung geguckt und gesagt, na, was könnte ich denn da jetzt noch machen? Ja.
Und so süß ich das ja finde, ne? Aber ich bin ja echt froh, dass ich jetzt nicht mehr mit der Stubenreinheit und den ganzen Erziehungssachen was zu tun habe.
Also wie hat der Kollege Freund so schön gesagt, er war den ganzen Tag dann draußen und alles gut und dann ist er auf einmal zielstrebig reingelaufen, um dann drinnen ihre Geschäfte zu machen und wieder fröhlich, stolz zurückzukommen und draußen
in den Garten.
Genau. Da hat er auch versucht, ihr zu sagen, hey, falsch rum.
Also Stubenrein heißt nicht in die Stuben rein.
Ja, genau, nicht in die Stube rein. Aber was ja gut funktioniert, ist ja den Trick, den du ihm ja verraten hast mit der Kiste über Nacht.
Ja, der ist ja auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber nachts den Hund am Bett haben in einer eigenen Box, wo man dann am besten noch die Hand irgendwie drin hängen hat, dass der Hund dann auch weiß, ah, mein Mensch ist da und ich bin hier sicher und es ist gemütlich. Wenn der Hund unruhig wird, dann kriegt man das wenigstens mit und dann kann man ihn schnell mit rausnehmen und das Geschäft verrichten lassen. Dann alle wieder zurück, rein in die Kiste und weiter schlafen.
Ich glaube ja auch.
Die Alternative ist nämlich, man kriegt es nicht mit und der Hund sucht sich dann einfach im Schlafzimmer halt die beste Ecke aus. Muss man ihm irgendwann tagsüber erklären, dass das nicht so eine gute Idee ist. Das dauert einfach viel länger.
Der Kollege meinte auch irgendwie ja, also irgendwann steigt einem ja auch der Arm ab und dann hat er natürlich so den Armwechsel gemacht. Aber ich glaube, einmal hat er auch irgendwie gesagt, dass dann jemand anders den Arm reingelegt hat. Da habe ich mir kurz überlegt.
Ich weiß auch wer.
Ach, du weißt wer?
Ja, mir hat er das erzählt.
Mit Namen meinst du?
Sozusagen.
Naja gut, wenn du jetzt sagst, deine Freundin, dann bin ich jetzt weg. Ah, okay. Na, dann wollen wir das mal hier im öffentlichen Podcast, wo wir ja 23 Trillionen Zuhörer haben, wollen wir das mal nicht verraten.
Aus Diskretionsgründen mal nicht weiter erzählen.
Okay. Also das, glaube ich, zu den Welpen. Würdest du denn aber dann unterm Strich sagen, Welpe holen, Welpe nicht holen?
Also jetzt? Nee. Nee, jetzt nicht, auf keinen Fall.
Also, ja, außer halt in so einer Notstory, ja, da genau, kann man das schon machen. Ja, ne?
Aber also so kann ich das gut nachvollziehen, aber sich jetzt einen Hund zu holen, da ist man, nee, das würde ich gerade nicht machen, weil alle sind verrückt, die Preise sind also bei den halb- und unseriösen Leuten sind die Preise exorbitant gestiegen. Die seriösen Züchter geben keine Hunde mehr ab, weil sie überhaupt nicht mehr sich vor Anfragen retten können. So jedenfalls ist das auch bei unserer Züchterin und die sagen, wir machen einfach Pause. Von uns gibt es jetzt keine Hunde.
Ja, so. Ja, weil einfach doch die Menge der Leute, die sich einen Hund holen wollen, die eigentlich nicht dazu geeignet wären, zu viele sind. Ne? So wie ja, wir auch ist, jemanden kennen.
Ganz drastisch, also die holen sich den Hund und unter allem Vertrauen und so weiter und 2 Tage später ist er bei eBay für das Doppelte.
Ach so, das ist wirklich ein Geschäft draus. Das ist
wirklich ein Geschäft.
Auch, okay.
Und das kann man mit Lebewesen einfach nicht machen.
Nein. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen, weil wir jetzt davon ausgehen können, dass der das so macht, der achtet jetzt beim nächsten Käufer halt nicht dann so seriös drauf, sondern der gibt den Hund an denjenigen ab, der bereit ist, die Cola auf den Tisch zu legen. Ne? Ah, ist ja ätzend. Ja,
also lieber warten jetzt noch ein Jahr, bis dann die Leute, aus Überforderung den Hund wieder abgeben müssen.
Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja, es ist ja auch immer, auch gerade als sie mir das erzählt hat mit dieser Hunderettung in Kroatien und dann liegt da so eine Mutter irgendwo im halbhohen Gras am Waldrand und hat dann irgendwie 8 Welpen da, das will man dann so irgendwie alles auch gar nicht hören, weil es einem ja so schrecklich leid tut und man weiß auch, okay, da ist es jetzt irgendwie gerettet, aber wie viele sind halt nicht gerettet und wie vielen geht es halt schlecht und
Das ist schon so zweischneidig. Also man hört immer verschiedene Varianten. Also einmal diese Rettungsvariante und dann die andere, dass man sagt, aber zum Beispiel, wenn du jetzt einen erwachsenen Straßenhund eingefangen hast und die dann vermittelt werden, dass man sich fragt, ist das jetzt wirklich das Leben, was der Hund jetzt hier führen möchte? Mhm. Hatte der jetzt eigentlich mit dem Leben da auf der Straße, wo er sich ganz gut zurechtgefunden hat, hatte der nicht da eigentlich auch sein Auskommen? Und jetzt bringe ich den in eine Großstadt mit, Müllabfuhr, wahnsinnig vielen Menschen, Trubel, Busfahren und so weiter, was der sich dann alles angewöhnen muss. Und
ja, das stimmt. Man könnte ja sagen, das ist weniger sein natürliches Habitat, ne?
Na, auf jeden Fall ist es eine massive Umstellung und das verkraftet vielleicht auch nicht jedes Hundegemüt so gut.
Ja, ich denke da jetzt zum Beispiel an den Hund, der aus unserer Bekanntschaft, Verwandtschaft, ja, das ist ja ein klassischer Straßenhund gewesen.
Frieder.
Ja. Und ich glaube, der Frieder geht's gut. Ich glaube auch, weil sie eine Chefin hat, die ja auch extrem naturverbunden unterwegs ist und die ja wirklich im positivsten Sinne und bei Beachtung aller notwendigen Geschichten, was Leib und Wohl des Hundes angeht, dass da ja quasi wie so ein Esel benutzt wird, weil die zusammen ja wandern gehen und zwar wirklich querfeldein. Das finde ich immer sehr beeindruckend und bin immer sehr,
durch die Karpaten.
Und also wirklich so. Krass, ja, tolle Sachen machen die da und begegnen dann im Zelt liegend irgendwelchen wild gewordenen Schweinen. Und dann ruft sie an und sagt, hilf. Und sagt, ja, auf jeden Fall. Bei dem Hund habe ich das Gefühl, der erlebt noch ganz, ganz viel Wildlife. Das ist jetzt kein Berliner 18. Etage Kudamm-Hund. Aber man merkt ja schon, dass die Frieda unglaublich freigeistig ist, weil ihre Lieblingsbeschäftigung neben dem Wandern mit ihrer Chefin ist ja
Tür öffnen und ausbüchsen.
Ja, was und natürlich dann, für uns lustig ist, aber für die Chefin ist das natürlich fürchterlich.
Nee, also wenn dann zum dritten Mal die Polizei anruft, sagst du, ja, wir haben ihren Hund wieder aufgegabelt.
Hat die nicht auch mal einen Huhn gerissen?
Nee, ach, das Huhn weiß ich nicht. Also das Letzte, was ich noch erinnere, ist Nachbarskatze.
Und Nachbars gerissen?
Nein, so. Naja, nee, Nachbarskatze war tot.
Ach du Scheiße. Und war das die Frieda?
Ja, das war nicht so ganz klar. Aber
ach, im Zweifel war es nicht.
Na, sie hat sie nicht gerissen, aber es kam dann raus, die Katze war auch einfach schon super alt.
Hat die halt einfach nur einen Herzkasper bekommen.
Die war schon gefühlt 32 und die hat wahrscheinlich einfach nur die Frieda gesehen und ist vor Schreck umgefallen. Also, und na, sie haben es irgendwie auch mitgekriegt und sie sind mit der Katze auch noch zum Tierarzt und so weiter und so fort.
Natürlich, oh Gott,
Also es war wohl nicht so, dass Frieda sie totgebissen hat.
Aber ich dachte, die Frieda hat mal einen Huhn gerissen.
Das kann schon sein. Also Frieda ist schon eine erfolgreiche Jägerin.
Ja, sie ist ein Straßenhund eben, im wahrsten Sinne.
Ja, und eben nicht nur, also sondern eben auch in der Wildnis. Und ich sag nur Provence, da war sie auch, da war sie auch viel eigenständig.
Aber sie hat noch kein Schaf gerissen.
Nee. So ein Wolf ist sie dann auch wieder.
Wobei, ich fand es immer schön, wir waren ja zusammen auch im Urlaub. Ich denke da an Italien, Toskana und Frankreich, Provence, wo ja dann die Nori mit der Frieda unterwegs waren, die haben sich also richtig gut vertragen. Mhm. Die haben wirklich viel gespielt und gerauft und gerangelt. Und ich finde es immer so besonders schön, in der Nori steckt was anderes drin, aber die Nori sieht natürlich, wenn sie geschniegelt ist, als weiße Königspudeldame, ist sie natürlich ein elegantes Yachtschiffchen oder Schiff. Und die Frieda ist halt auch mit ihrer sehr so rau und auch breite Brust, die hat eher sowas Wolfiges. Die sind zwar ähnlich groß, aber ich glaube, die Frieda wiegt trotzdem das Doppelte, weil das, was halt die Frieda an Muskulatur hat, hat die Nori einfach nur an dahinschweifendem Haar. Aber die raufen dann trotzdem so schön balgig miteinander, obwohl ja beides auch Weibchen sind. Das macht mir immer riesig Freude, wenn die da, die zanken sich dann ein, zweimal am Tag, aber dann wird geklärt und dann wird wieder den ganzen Tag gespielt.
Das Einzige, was sie nicht gemeinsam machen, ist baden gehen.
Nee,
weil die Frieda,
die badet?
Wie ein U-Boot schwimmt die quer über den See, also beeindruckend. Und unser Wasserhund, ja, der eigentlich für die Entenapportierjagd gezüchtet wurde,
darüber mal
von
mal
den
erzählen.
Französischen Königen,
ja, genau.
Der steht bellend am Ufer und will nicht ins
Wasser. Ja. Und fiebt ja. Und jault und macht und versteht nicht, wie man denn durch dieses durchsichtig halbgläserne Bodending laufen kann, weil man plumpst doch eigentlich rein.
Genau, also ich bin schon, also was ich alles schon versucht habe, sie mit mir reinzulassen, das müssen wir einfach.
Ich glaube, das wird kein U-Boot mehr. Nee.
Vielleicht ist ihr auch die Frisur zu schade.
Vor allen Dingen ist es ja auch wirklich so, wenn sie dann mal im Wasser ist und schwimmt, ist es mir eher peinlich. Ich finde, ich sage, das ist nicht mein Hund, weil sie schwimmt ja so grotesk. Ja, das stimmt, ich bin wirklich kein guter Schwimmer.
Du schwimmst auch nur mit Neopren wirklich gut.
Ja, ich schwimme eigentlich gar nicht. Wie nennt man das? Wie so eine Matratze, wenn ich an der Oberfläche,
Luftmatratze?
Ja, ich walke dahin. Ich wollte gerade irgendein tolles Wort benutzen, wie man im Neoprenanzug, ohne dass man sich ernsthaft bewegt, einfach so vor sich hin
schwebt.
Ja, aber schweben ist eigentlich ein zu schönes Wort dafür.
Tja.
Naja, egal. Ansonsten glaube ich, wollten wir ja heute nochmal, über die Top 5, weil auch das hat man uns häufiger gesagt, dass wir das doch tun sollen, sollen wir über die Top 5
Getränke.
Aus?
Thailand.
Genau, in unserer Bangkok-Rubrik sprechen. Und bei der heutigen Top 5 haben wir uns überlegt, wir könnten mal über die Getränke sprechen.
Das ist ja eigentlich sowieso eine Spezialität von dir, ne?
Weil ich ein Säufer bin, ne?
Sozusagen,
ja.
Genau.
Also wirklich vor dem Herrn.
Alles durchprobieren, genau. Möglichst schrill und bunt.
Wird alles getrunken. Ohne Alkohol.
Und Alkohol.
Wird alles getrunken, genau. ich habe wahnsinnig Lust, alles Mögliche zu probieren, was flüssig ist und wo halt kein Alkohol drin ist. Gott sei Dank, weil sonst wird es echt teuer.
Der Spaßfaktor im Urlaub steigt rapide an, wenn es viele lustige Getränke zu entdecken gibt.
Genau, und wenn wir auch was Neues entdecken, was wir gut finden. Und natürlich haben wir jetzt bei der Top 5, also um Gottes Willen, wir trinken vor Ort natürlich auch mal eine Pepsi Max und irgendwas anderes, aber die haben wir jetzt mal nicht in die Liste aufgenommen, sondern es ging uns jetzt schon darum, auch Dinge aufzunehmen, die eher etwas unbekannter sind.
Also, was hast du denn auf Platz 5?
Ich habe auf Platz 5, da waren wir uns nicht ganz sicher, ob das wirklich so heißt oder wie man das schreibt, aber wir haben uns entschieden für Kokomatt. Ich habe noch hinten dran geschrieben Kügelchen, aber eigentlich müsste man das, glaube ich, eher nicht Kügelchen, sondern so Streifen nennen.
Raspeln.
Das gibt es in drei unterschiedlichen Varianten, dieses Kokomatt. Und das ist eigentlich Kokosnuss.
Wasser.
Angereichert eben mit Raspeln, die man eben dann auch so wirklich vor sich hinkauen und essen kann. Und das ist jetzt nicht 100% Kokosnuss, da wird schon noch irgendwie so eine Zuckerpampe und so noch ein bisschen drin sein. Wird in Flaschen im Kühlschrank im 7-Eleven verkauft wie halt Cola.
Ja, also super lecker. Also es gibt's,
und hat sowas Geröstetes auch, glaube ich.
Ja, das
ne?
kommt drauf an. Also es gibt das mit den Stückchen drin. Mhm. Da gibt es das geröstet mit den Stückchen drin.
Das ist die bräunliche Außenfarbe.
Genau, das ist das Kokosfleisch, also es ist aus der frischen Kokosnuss, nicht so Bounty-Raspel oder so trockene, sondern wirklich das frische Zeug, was so ein bisschen glasig aussieht. Geröstet und dann gibt es das noch ganz ohne Stückchen.
Plain.
Ja, und das ist eigentlich die langweiligste Variante.
Ja.
Die beste ist natürlich
die braune. Gerüstete.
Ja.
Ja, genau. Das ist also bei mir auf Platz Nummer 5.
Okay.
Wie ist bei dir?
Mein Platz 5 ist Ice Coffee Float. Die Thailänder sind super kreativ, was diese ganzen Coffee und sonstigen Geschichten
angeht. Ich darf an der Stelle nur sagen, Kaffee mit Cola und Sprite.
Richtig.
Haben die zusammengemischt, mir auf den Tisch gestellt.
Ja, mit einem blumigen Namen versehen.
Ja.
Aber ich habe so ein Eis-Coffee-Float, also Eiskaffee mit Vanilleeis drin und Marshmallow und noch irgendwas anderem. Einfach mal probieren. Das,
also das die ganzen Coffeeshops sind toll.
Die sind wirklich toll und die lassen sich was einfallen. Das geht auch mal schief. Das
ja, klar.
Kann auch echt übel sein.
Also Kaffee mit Cola und Sprite hat mir nicht geschmeckt.
Nicht?
Nein, es hat mir nicht geschmeckt. Dazu muss man aber vielleicht sagen, ich bin natürlich auch kein großer Kaffeetrinker. Ja. Aber was wirklich Spaß macht, ist neben den Ketten, wie so ein Greyhound, der ganz tolle Mocktails und so weiter hat, sicherlich auch Cocktails, da können wir halt nicht viel erzählen. Und natürlich die ganzen Bars und Skybars und so weiter, die auch alle hochpreisig sind. Bei der Gelegenheit die Empfehlung, in der allseits berühmten Hangover Bar, was ja die Lebua Bar ist, Scirocco, eigentlich nicht hingehen. Aussicht ist toll, aber die sind so teuer, dass man also selbst... Also wirklich, was man sagen muss, das ist völlig überteuert, weil die natürlich mit diesem Hangover-Ding arbeiten. So, das als kleiner Ausflug. Aber was sich wirklich lohnt ist, sucht euch irgendwo an der Straße einen Café, eine Bar, eine Sandwich-Café, reingehen, kurz erholen, die frische Luft oder die gekühlte Luft aufnehmen und tankt mal eine halb, dreiviertel Stunde auf, indem ihr dann halt in dieser Bar ein witziges Getränk bestellt, was irgendwas zwischen 3 und 6 Euro kostet. Und
da
gibt es
oft auch noch so abgefahrene Desserts. Irgendwie so
fluffig, mit liebevoll grün, zubereitet.
Rosa, mit Silberkügelchen. Und
so. Also eigentlich ein Must. So, mein Platz 4 ist ganz klar, jetzt habe ich gerade gesagt, ich trinke ja nicht so viel Kaffee, der Birdie in Grün. Der Birdie ist eigentlich eine Dose, so eine 0,1er-Dose, 0,15-Dose, in der quasi Eiskaffee abgefüllt wird und den gibt es in braun, gelb, keine Ahnung, grün. Also ich mag den grünen, weil der ist nicht ganz so herb, da ist ein bisschen vermilcht. Und es ist ein unglaublich dickflüssiger Kaffee, finde ich, und hat ein schönes Kaffeearoma, wobei ich den nie trinke, ohne auch gleichzeitig noch eine Coke Zero oder Pepsi Max zu kaufen, weil ich muss immer runterspülen mit irgendwas, weil mir das zu dickflüssig ist. Das wäre aber mein Platz Nummer 4, den ich dann, und das muss ich einfach sagen, am liebsten mit einem Fuji-Swirl aus dem Fuji Bakery.
Ja,
Bread Talk. Also
das erzählen wir nochmal anders.
Genau, also Bread Talk erzählen wir separat, die ganzen Bäckereien und Gebäckgeschichten, die es in Thailand, Bangkok gibt. Aber wenn man sich beim Bread Talk ein schönes Gebäck, süßliches Gebäck holt und dazu ein Birdie trinkt, dann ist man selig.
Also, der Kaffee hat es bei mir nicht auf Platz 4 geschafft. Bei mir aus Platz 4 der Guava-Saft. Da kriegst du dann wieder Ausschlag. Und zwar, ich mag total gern den rosa Guavensaft. Also, es gibt ja auch grüne. Ja, und das ist tatsächlich so ein Kindheitsding. Also, das gab es
bei mir. Lecker, lecker, lecker.
Ja, früher schon in rosa. Und eine der guten Kindheitserinnerungen.
Das ist aber dann auch ungesprudelt, ne? Das ist wirklich nur
Saft. Ja, das ist nur Saft.
Ja, genau. Auch in der Dose,
den gibt's,
ne?
Nee, den gibt's im Tetrapack.
Ach so,
so okay. Ein bisschen,
okay. Ja. Mein Platz Nummer 3 ist total langweilig, aber zu asiatischem Essen. Sei es Ramen, Bowl, sonstige, auch scharfe, Reisgerichte, wie auch immer. Also klar, ist ein kühles Getränk, was sprudelt, immer erfrischend, keine Frage. Aber zu einem asiatischen Essen, ich bleib dabei, am besten passt und schmeckt grüner Tee. Und ich finde ja, ich bin jetzt kein grüner Tee-Experte, aber ich glaube, da liege ich jetzt nicht völlig falsch, wenn ich sage, grüner Tee zeichnet sich ja dann als solches nämlich einen guten, qualitativ guten Tee aus, wenn man die Blätter essen kann. Also wenn die schmecken und nicht nur wahnsinnig bitter vor sich hin brüllen. Also ein schöner, guter grüner Tee, aber bitte heiß. Bei kaltem grünen Tee springe ich vom Acker. Den finde ich viel zu ekelhaft bitter. Grünen Tee finde ich super. Das ist auf Platz 3.
Also ich widerspreche dir ein bisschen. Ich stimme dir zu, dass heißer grüner Tee super ist. Aber ich finde, man kann auch kalten grünen Tee trinken. Und zwar gibt es sehr leckeren Genmaicha-Tee. Mhm. Das ist grüner Tee und da ist noch gerösteter Reis mit drin. Und das gibt's,
gepufft, ne?
Ja, gepufft, aber eben vor allem geröstet. Aber ich stehe ja eh auf dieses ganze geröstete Zeug, auch schon bei der Kokosnuss. Den gibt es gekühlt schon zu kaufen. Und das würde ich auch unbedingt empfehlen. Und das gibt es auch alles zuckerfrei. So.
Ja, also wir trinken ja generell, wenn es irgendwie geht, zuckerfrei. Das klappt natürlich nicht immer. Aber wenn man die Auswahl hat, nehmen wir das zuckerfrei. Platz Nummer 2 für mich, der Liter, die Literflasche Zauberer-Yakult. Also ich kann es nicht anders sagen, weil das ist nur auf Thailändisch beschrieben. Das ist quasi Yakult, was man ja bei uns...
Ich glaube, das heißt
Wizard. Aha, was man ja bei uns nur in diesen super kleinen Plastikfläschchen kennt, gibt es in Thailand auch in Literflaschen.
Familienintern, schöne Grüße an den Yannick,
heißt das
Kakadu-Saft.
Jetzt kann jeder sich überlegen, warum das so heißt, ne?
Kakadu?
Saft. Yeah. Und der, also ich liebe den.
Er ist halt so rosa wie ein Kakadu.
Das stimmt. Und das bringt sich komplett raus. Ah ja, und den gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Dann gibt es natürlich das Original aus Japan und dann gibt es welches von Meiji und sonst wie. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, weil es ist also auf Thailändisch, man kann nichts erkennen. Ich glaube, die Variante, wo dieser Zauberer drauf ist, das ist die thailändische Variante, aber das kann ich nicht beschwören. Und das ist mein Lieblings-Yakult.
Gibt es auch noch mit Orange und Apfel? Auch
ja, aber genau, das, mit in Grün und so. Gut. Nee, das Original ist schon am besten. Und das, also ich, wenn wir in Bangkok ankommen, bevor wir dann unsere Bude beziehen, gehen wir meistens ja noch kurz einkaufen. Und ach, über die Supermärkte können wir mal sprechen. Und dann wird neben den Frischgetränken und ein, zwei Birdies ist auch immer natürlich der Literpack Zauberer-Yakult dabei.
Für mich auf Platz 2 ist jetzt das, was du vorhin auch schon auf der 5 hattest, der Kokomat, der Kokosnusssaft mit den Stückchen drin, den gerösteten.
Okay.
Und auf Platz 1 ist bei mir dann natürlich die frische Kokosnuss.
Yay, da werden jetzt viele sagen, wo blieb die denn, wo blieb die denn?
Gar nicht so leicht zu kriegen ist, jedenfalls Omas Restaurant.
Ach so, den also du kriegst das in jedem Supermarkt eigentlich?
Ja.
Ne? Aber, ja. Genau. Aber ausgerechnet bei unserer Omi, die ja im Rahmen unserer Top 5 Restaurants ja auch ganz mit oben dabei war, da hattest du es aber schon erzählt, bei ihr auf der Karte steht zwar diese frische Kokosnuss, aber wir haben sie noch nie erlebt mit. Ne?
Das ist jetzt irgendwie auch so eine fixe Idee von mir.
Du ärgerst dich quasi nur jedes Mal.
Das nächste Mal laufe ich mit der Kokosnuss da rein. Ja.
Also ich habe es ja mit der Kokosnuss nicht so gerne, oder nicht so sehr, schon okay. Bei mir auf Platz 1 ist ohne jede Frage.
Haben wir auch schon verraten.
Und jeder, der schon mal mit mir in Bangkok unterwegs war, weiß das auch einfach, weil ich bestelle das jeden Tag 3 Mal, wenn es irgendwie geht, ist der frische, bitte, der frische Pineapple Juice. Mhm. Den liebe ich. Also einen frisch aufgeschäumten, kalten Pineapple Juice, in dem ich dann meinen selbst aus dem Rucksack rausgezogenen Kupferstrohhalm dann das frische Nass meine Kehle runterlaufen lasse. Also das ist geschmacklich schon immer. Also ich finde, eine thailändische Ananas ist einfach immer lecker.
Ja, die gibt's nicht in schlecht.
Ja, also es ist einfach der Hammer. Also
wenn du hier Ananas kaufst, dann fängst du ja schon an, halt dran zu schnuppern und ist das Blatt schon locker oder nicht? Wie reif ist das denn und so? Das passiert dir da nicht. Das schmeckt einfach. Also, genauso mit den Melonen.
Ja, die sind ja auch nicht immer so ganz so günstig. Also ein Pineapple Juice kann schon mal richtig Geld kosten, finde ich. Also verhältnismäßig. Ja, aber den trinke ich wirklich überall und ich weiß auch, wie wir schon manchmal durch Bangkok gelaufen sind und eine Kneipe nach der anderen abgelaufen sind, um einen frischen Pineapple Juice zu bekommen, weil es ist mir auch schon passiert, dass mir dann einer eine Tetra-Packung aufgemacht hat und dort dann von einer australischen Firma quasi Pineapple Juice ins Glas gefüllt und gesagt hat, hallo, das war jetzt nicht so gewettet, aber einen frischen Pineapple Juice ist natürlich hier der absolute Höhepunkt für mich. Eigentlich haben wir uns überlegt, ob wir noch die Geschichte von Red Bull erzählen, wie eigentlich der österreichische Red Bull so immens reich geworden ist. Aber das machen wir heute nicht mehr. Wir wollten auch noch über den Temple Stage sprechen. Das machen wir auch beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und daher denke ich, wir sind bei Stunde 3. Mir fällt noch eine Sache ein. Am Ende kommt ja immer so dieser Hinweis, vielen Dank, macht auch ein Abo. Ich wollte diesmal noch sagen, liebe Leute, wenn euch alle unser Podcast so gut gefallen hat, habt ihr eigentlich unseren Podcast schon mal weiterempfohlen? Euch müssten doch mindestens 2 Leute einfallen, wo ihr euch denkt, ach Mensch, ich finde den Podcast gut, 2 Leuten könnte ich dir mal empfehlen. Das wäre total lieb, wenn ihr das machen würdet. Überlegt doch mal, welche 2 Leute könntet ihr unseren Podcast empfehlen? Und wer weiß, vielleicht finden wir da ja auch ein paar neue Zuhörer. Das wollte ich noch sagen. Hast du noch irgendwas, Monique?
Nein. Jetzt gibt's kein Pineapple Juice, aber vielleicht, wenn wir jetzt nach Hause laufen, noch ein Eis.
Eis. Ding, 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 ding.
Tschüss.